Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist Newcastle,
dein Fallout-Lore-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei NukaCast und heute nähern wir uns, nein, im Grunde, es ist das Staffelfinale. Andy, wie geht's dir?
Oh yeah, mir geht's gut, ja, und wir haben unser Hauptthema zum Staffelfinale. Danach kommt noch eine Folge, wo wir unsere persönlichen Tops und Flops, unsere Lieblingsblooper und Easter Eggs besprechen, aber an und für sich ist das hier das große Staffelfinale. Hat uns bis hierhin sehr viel Spaß gemacht.
Also ja, definitiv.
Mir. Ja.
Schon richtig geil. Also ich hätte auch, ja, also tatsächlich, also ist noch gar nicht so eine lange Zeit, ne, gefühlt, aber schon irgendwie ganz geil. Auch so, was so an Feedback reinkommt, bin ich schon ein bisschen stolz drauf.
Total, der Discord wächst und gedeiht. Heute bin ich dann zufällig in so eine Fallout 76 Partie reingestolpert, wo gerade geangelt wurde von so einem sexy Swinger Santa Claus. Das war ja erregend und verstörend zugleich.
Auch da muss ich ja nochmal, wenn ihr wirklich richtig geilen Shit erleben wollt, ne? Kommt auf den Discord. Alleine dieses Foto, was er da gepostet hat, von seinem Nachbau dieser Angelroute und dieses Blinkers, ne?
Ja, was Julian macht, ist sowieso crazy.
Alter, ey, ganz viele Props gehen raus. Ey, richtig kranker Scheiß.
Ja, richtig schön.
Richtig geil. Ich habe das gesehen und ich dachte, ja, hast du mit Photoshop gut gearbeitet? Und so, aber als er dann sagt, ja, ich habe das mal nachgebaut und so, ey. Pff.
Was?
Junge, so ein Feuerball, Junge.
Ja, es ist schon spaßig, was da so abgeht. Also ich muss auch sagen, ja, ich bin auch begeistert vom Discord. Das ist eine tolle Harmonie. Ich fand auch, wenn wir mal drinne sind und damit Leuten quatschen, ist immer super lustig. Ja, und ich bin hier gerade in meinem 40 Grad heißen Hotelzimmer mitten in Bayern. Wunderschönes Bundesland. Grüße gehen raus. Ja, ich glaube, mein neuer Arbeitgeber hat sich gedacht, Mensch, wenn schon im ICE die Klimaanlage ausfällt, geben wir ihm doch noch ein Hotelzimmer ohne Klimaanlage. Vielleicht ist das der erste Test. Wer sich beschwert oder wieder nach Hause fährt, der ist schon mal raus.
Das ist so, ja gut, das wäre natürlich 7. Geil, wenn das so ein erster Step des so eine Competition schon wäre. Ich glaube ja eher, in Wirklichkeit erzählst du uns allen nur, du hast die Klimaanlage aus, damit du dich auf Fallout 1 so richtig einstimmen kannst. Einfach so Wüstenfeeling, 40 Grad. Er hat sich auch ans geschlossene Fenster gesetzt, damit das Jahr richtig brennt.
Wenn man bedenkt, dass man im Dezember losgeschickt wird und rennt trotzdem durch die Wüste.
Ja, richtig. Aber da machen wir später. Wie gesagt, kommt auf den Discord-Server. Können wir gar nicht oft genug sagen. Wir freuen uns über jeden. Auch da nochmal Shoutouts raus. Jetzt habe ich seinen Namen gerade nicht parat.
Julian.
Aber, hä?
Julian, der mit dem Blinker.
Nee, mega süße Geschichte. Da jemand kam auf den Discord und wollte dann mal so wissen, wie so das Grundalter ist. Ne? An dieser Stelle, wer sich angesprochen fühlt, nochmal herzliche Grüße. Du sollst natürlich an dieser Stelle auch erwähnt werden. Und dann schrieb ich so ganz unbedacht so, 40, ne? Und dann war derjenige ein bisschen verwirrt, dass er sagte, bist du der aus dem Podcast? Also wirklich der Echte aus dem Podcast? Und ich habe das gar nicht verstanden. Ich dachte, jetzt will er mich verarschen oder so. Nein, der hat tatsächlich nicht damit gerechnet, dass wir uns auf unserem eigenen Server rumtreiben. Aber doch, ja, man, ne? Sonst macht das doch keinen Spaß.
Wir sind ja Leute aus dem Volk.
Ja, richtig.
Ganz normale Leute. Ja, wir haben auch noch einen Nachtrag bekommen vom lieben Schromm aus unserer Community zur letzten Folge, zu unserer Pip-Boy-Folge, wo wir schon bei Community-Geschichten sind.
Auch da nochmal schöne Grüße und vielen Dank dafür.
Ja, und Mats ab.
Andi, gerade mal von Folge 2 zu Folge 8 von NukaCast rübergehüpft. Wir hätten uns vor der Pip-Boy-Folge noch unterhalten sollen. So ein Ärger. Ich habe tatsächlich alle drei Pip-Boys, die mal als limitierte Auflage zu erhalten waren. Ich habe also auch den für Fallout 4 Limited Edition nutzbaren Pip-Boy, in den du das Handy einpacken kannst. Und ich muss sagen, das war tatsächlich eine unglaublich krasse Immersion. die sogar noch Spielvorteile gebracht hat, weil du konntest halt dein Pip-Boy am Handgelenk tragen mit dem Handy drin, was mit der PlayStation gekoppelt war, wodurch du, während du im Ödland unterwegs warst, auf die Karte gucken konntest, die sich in Echtzeit immer wieder aktualisiert hat. Und du konntest auch, ohne zu stoppen und ins Menü zu gehen, deine Ausrüstung tauschen. Das heißt, du hast mitten im Feuergefecht dann die Waffe wechseln können und ähnliches, was halt fürs Gameplay ziemlich cool war und auch für die Immersion echt geschockt hat. So, der Pip-Boy hat sogar Soundausgabe dann gehabt und du hast halt auch da dann nochmal das Radio anschalten können, solche Sachen. War der absolute Shit. Ich habe den damals mit einem kompletten Yuka-Cola Paintjob verfrachtet und habe den jahrelang jetzt fürs Fallen benutzt und bin jetzt auf den Mark 5 umgestiegen, als der rauskam. Und auch dazu die Side Note: Ich habe den bestellt, als der noch nicht in Deutschland oder über Großbritannien erhältlich war. Und die $200 sind mit Zoll und Einfuhrabgaben und allem Pipapo auf 350 Euro gekommen, knapp. Also 330, 340, glaube ich, waren es. War kein Schnapper, ist für das Gerät aber immer noch der absolute Shit. Ja, so viel nur als Ergänzung zu den Sachen, die ihr da erzählt habt. Sehr schöne Folge.
Ja, danke für diese Nachricht. Das ist übrigens, jetzt kann man es auch erzählen, das ist übrigens mein Bruder. Und von dem sind auch die schönen Fotos aus der Pip-Boy Slideshow mit seinem Fallen Lab. Kostüm sagt man nicht, ne? Gewandung, glaube ich.
Ja, ich glaube, wenn wir darüber tatsächlich mal eine Folge machen, dann laden wir uns ihn auch mal ein.
Ja, ich würde auch sagen. Und er hat auch schon durchblicken lassen, dass er Leute aus der Orga kennt. Also wir strecken unsere Fühler hier immer weiter aus. Das geht hier richtig ins Eingemachte. ja.
Okay.
So und nicht anders. Genau.
Und auch da wieder so ein witziger Punkt. Damit hätte halt niemand gerechnet, als wir beiden Idioten uns hingesetzt hatten. Und irgendwann mal die Idee, und du sagtest, oh, so Fallout ist auch meins. Und ich sagte, ja geil, einen Podcast drüber machen.
Absolut. Ja, und was auch meins ist, sind natürlich kleine Miniaturen. Bin ich natürlich begeisterter Wasteland Warfare-Spieler. Und da wollte ich nochmal kurz ein bisschen Off-Werbung, hat nichts mit Fallout zu tun, aber ein Freund von mir, der liebe Simon, aka Hydra auf Instagram, hat ein eigenes Spielsystem rausgebracht. Und wenn ihr auf Cthulhu-Mythos steht und kleine Skirmisher im Tabletop mit viel Horror-Thematik und Tentakeln und Krebsmenschen, dann ist Omentide wahrscheinlich genau euer Ding. Das hat er mit dem lieben Boltergeist zusammen rausgebracht. Und das ist ein richtig schickes kleines Regelwerk, ich glaube 44 Seiten. Spielmechanik komplett ohne Würfel, also mit Spielkarten. Was total cool ist, weil Achtung, mein erster Gedanke war, ja geil, das kann man ja dann am Strand spielen. Wenn das schon um kleine Fischersleute und Seeungeheuer geht, dann ist es auch perfekt, wenn man nicht würfeln muss, sondern mit Karten am Strand sitzt und das spielt, finde ich. Weiß nicht, ob die Idee schon einer hatte, aber check das auf jeden Fall mal aus. Stellen wir alles in die Shownotes und auch Simons kleinen Podcast auf Magabotato in die Dunkelheit. Da hat er auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Ich bin da ganz hyper, denn ich bemal da gerade so kleine Taucher und Seemänner für. Und das ist original mal ein 3D-Dateien STL-Paket von Vermilion Miniatures gewesen. Und ich glaube, das soll so ein Far Harbor Rip-Off sein, so ein bisschen. Eigentlich fürs Fallout Wasteland Warfare Tabletop. Und ja, die habe ich jetzt einfach mal quasi zweckentfremdet oder auch nicht. Denn warum sollte man das machen, wenn Modifius jetzt eigene Verhaber-Miniaturen rausbringt? Und dementsprechend habe ich jetzt Verwendung für diese kleinen Seeleute und Harpunenwerfer und werde die bei Omen halt benutzen. Aber das nur so am Rande. Ich will gar nicht so viel von anderen Dingen sprechen.
Ja, aber nice. Ja, von anderen Dingen, auch wenn wir da nichts für kriegen, aber wir wollen halt, dass ihr auch die Chance habt, falls das irgendwer noch nicht gesehen hat, bis zum 10.7. ist ja noch Steam Sale und da gibt's richtig, richtig saftige Rabatte auf die Fallout-Dinger. Wer also tatsächlich noch Bock hat, sich der Angel-Community bei uns im Discord anzuschließen und sagt so, ey, ich habe die nächsten 5 Stunden nichts vor, ich will ein bisschen Ruhe haben, so ein bisschen abgeranzte Redfische da fangen oder irgendwie sowas, mir das ein bisschen von so einem im Badezug gekleideten Weihnachtsmann erklären lassen. Wer so Bock auf so ein bisschen verstörenden Scheiß hat, einfach holt euch das bei Steam. Ich finde immer, wenn man irgendwo sparen kann, ist immer wichtig. bis zum 10.
Seid schnell noch Zeit. Wie Max Verstappen.
Was nochmal?
Seid schnell wie Max Verstappen.
Oh, wow.
Ja, der war nicht so gut. Na gut. Ja, ja, wie gesagt, bis zum 10. ist noch Steam Sale. Alle Fallout-Titel sind da, glaube ich, reduziert, ne?
Ja, ich glaube auch. Also ich weiß nicht, ob wirklich alle, aber ich, so wie ich gesehen habe, schon.
Ja, kann man auf jeden Fall seine Sammlung vervollständigen für Günni.
Genau.
Auf jeden.
Richtig. Oh, der Witz kam flach wie Schneewittchen, aber das ist eine andere Geschichte. Dann eine allgemeine Spoilerwarnung. Wer Fallout 1 noch nicht gespielt hat, ein Spiel, was seit Ewigkeiten tatsächlich draußen ist, der sei an dieser Stelle gespoilert. Und ihr solltet so bis auf die letzten 2 Minuten so ein bisschen vorspulen. Da werden wir dann nur noch so ein bisschen quatschen, so wie immer. Dann habt ihr von dieser Folge leider gar nichts, vermutlich auch von der nächsten nicht. Aber wenn ihr es dann durchgehört habt, gespielt habt, könnt ihr es dann danach genießen. Aber an dieser Stelle sei gewarnt, wir werden natürlich spoilern bis zum geht nicht mehr. Und werden da auch tatsächlich so ein bisschen, ja, also wir haben das Ganze ein bisschen, ich finde, sehr cool gestaltet, heute über die Fallout 1, über das Fallout 1 Spiel zu sprechen. Aber an dieser Stelle die obligatorische Spoilerwarnung.
Absolut.
Wer also nicht will, für den endet Staffel 1 hier. Der spielt erst Fallout durch und hört dann das Staffelfinale.
Aber vielleicht fängt er auch an, Fallout durchzuspielen und kommt überhaupt nicht mehr weiter. Denn wir haben das hier so ein bisschen Lore, bisschen Walkthrough. Also ich glaube, Fallout 1 ist aus heutiger Sicht ein wahnsinnig sperriges Spiel für Anfänger. Wenn man da gar keinen Bezug zu hat und auf einmal Fallout 1 spielt, wird man am Anfang schon denken, was ist das für eine Scheiße? Weil die ganze Bedienung ist natürlich aus der Zeit gefallen, die Optik absolut. Und selbst für so ein Vogelperspektiven-rundenbasierendes Rollenspiel, da gab es halt auch aus der damaligen Zeit schon Spiele, die ein bisschen weiter waren, so von der ganzen Technik her. Ne? Das muss man einfach so sagen.
Also das ist tatsächlich dieses sich überraschen und so weiter. Also ich behaupte nur von mir, ich bin ein Veteran des Computerspielmarkts. Mein erster Rechner war noch ein Atari und seitdem habe ich auch die 486er und so weiter alles mitgemacht. Also fast jede Generation, bis es irgendwann dann in die Intel-Produkte reinging. Da habe ich dann auch ein paar übersprungen, aber habe auch spieltechnisch gerade so 90er, 2000er und auch schon frühe 90er fast alles mitgenommen, was so ging. Und habe auch immer versucht, am Ball zu bleiben. Habe es dann ja jetzt vor einiger Zeit nochmal neu angefangen. Ich bin die ersten 5, 6 Male erstmal in diesem ersten Gang tatsächlich erstmal verreckt. An diesen Kackratten. Einfach weil ich es erstmal nicht durchblickt habe. Was tue ich jetzt hier eigentlich? So, da ist natürlich der Vorteil denjenigen gegenüber, die es früher original gekauft haben, schon größer als denjenigen, die sich jetzt über Steam kaufen.
Ja, ich habe vor allen Dingen von unserem lieben Zuhörer Jeremy tatsächlich die Original-Pappbox mit Überlebensratgeber von Fallout 1 zugeschickt bekommen. Nochmal vielen, vielen Dank an dich. Wir sind jahrelang jetzt schon befreundet über Warhammer und haben eine gemeinsame Leidenschaft für Fallout tatsächlich. Und da ist tatsächlich in diesem Überlebensratgeber so die ersten Schritte extrem gut erklärt, ne? Das ist... Die erklären dir, wie du den Charakter skillst, was das alles bedeutet und so, was das für Auswirkungen hat. Und das hast du natürlich nicht, wenn du das Spiel auf Steam kaufst.
Nee, richtig.
Ich meine, du weißt das ja auch, ne? Früher waren so Spielerhandbücher immer extrem gut aufgemacht und tatsächlich eine gute Hilfe. Das wandelte sich dann irgendwann zu richtig lieblos gestalteten Verpackungen und Beilegheftchen und dann ging es komplett in den Digitalmarkt, ne?
Ja, ich meine, wir beide wissen ja, worüber wir sprechen als Hamburger Jungen. Ich bin zu Mediamarkt gefahren nach der Schule, habe mir ein Computerspiel gekauft. Das wurde natürlich in der Bahn schon aufgemacht. Und da du mit der CD ja nichts anfangen konntest in der Bahn, habe ich mir damals das Booklet geschnappt, was ja so ein wirklich kleines Buch war, richtig. Und dann hast du schon mal angefangen zu lesen. Und das war auch egal, ob bei Command & Conquer die ersten Teile oder bei anderen Spielen. Das war wirklich, du hattest Backstory, du hattest schon mal Einleitung und so. Das war nicht so ein 2-Seiten-Flyer mit, hier hast du ein bisschen. Und Vorsicht, wenn du die CD schluckst, das kann giftig sein. Sondern, nein, da war richtig Inhalt. Also du hattest wirklich eine Lektüre mit dabei.
Ja, ich sag mal, das ging dann bergab, als das losging mit diesen Games-Pyramiden und sowas, ne?
Ja.
Da waren die Spiele dann in so Billigverpackungen und da war nichts mehr dabei und sowas. Da fing es an, dass du es wirklich nur noch für den Digitalinhalt gekauft hast. Aber ich sag mal, früher diese fetten Pappboxen, das hatte schon wirklich was für sich.
Ja, die waren ja auch richtig groß.
Aber die beiden alten Männer wollen nicht zu lange vom Krieg erzählen. Wir können dann auch langsam kleine Überleitung machen.
War. War never changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes.
Und so ist es. War never changes. Ja, das ist die legendäre Einleitung in Fallout 1. Das Intro ist eigentlich noch ein bisschen länger. Ich habe das hier nur ein bisschen abgekürzt. Ja, wir starten dieses Spiel, kriegen erstmal so ein bisschen Hintergrundinformationen. Die Geschichte unseres Spieluniversums wird uns so leicht umrissen. Das war auch damals im Prinzip erstmal alles, was man dazu bekommen hatte, zum großen Krieg und so. Legendäres Intro, kann ich nur sagen. Aber worum geht's eigentlich in Fallout 1? Es ist der 5. Dezember 2161 und unser Overseer von unserem Vault schickt uns den Vault Dweller. So hat ja jeder Hauptcharakter aus jedem Fallout-Spiel eine Charakterbeschreibung, einen Kosenamen, wo man ihm direkt dem Spiel oder Kenner können ihm direkt dem Spiel zuordnen. So ist es im ersten Teil der Vault Dweller. Und wir werden von unserem Overseer losgeschickt, um einen Ersatz für den kaputten Wasserschiff des Vaults zu beschaffen, um das Überleben unserer Leute zu sichern. Und Gerrit, was ist denn da überhaupt das erste Anhaltsziel? Was kriegen wir mit auf dem Weg?
Ja, also natürlich, er ist super froh, dass er uns ausgewählt hat und wir natürlich auch die Rettung für den Vault sind. Eine geile 3D-animierte Sequenz, also finde ich, es ist nicht diese Vogelperson, es ist wirklich cool 3D-animiert. Natürlich in der damaligen Optik und so weiter. Und im Grunde, wir sind in World 13 geboren, wir sind ein Bewohner dort und war auch nicht so geplant, dass wir da jetzt irgendwie losrennen oder so, aber irgendwie der Wasserschiff ist kaputt. Und jetzt haben wir noch für 150 Tage, das erzählt er uns tatsächlich, für 150 Tage ist noch Wasser da, aber triggert damit nichts weiter. Also diese Information musst du selber erstmal mitnehmen.
Das Geile finde ich, dieser Zettel, dieses 150 Tage noch, bis wir kein sauberes Wasser mehr haben, das ist ja quasi so ein Post-it, was er sich auf den Pip-Boy geklebt hat.
Aber auch das habe ich tatsächlich erst später ich habe das am Anfang mit ihm gar nicht gesehen. Ich bin einfach rumgerannt, hier und da ein bisschen, und irgendwann habe ich mal auf diesen Zettel geguckt. So, du hast noch 102 Tage.
Ups.
Was? Ach, stimmt ja, meine Heimat verdurstet. Dann sollst du raus aus dem Bunker und dann passiert die Szene, die ich schon angesprochen habe. Ne? Ab da beginnt dann quasi, du siehst natürlich in dieser Animation, die Bunkertüren öffnen sich und sieht ziemlich geil aus und so. Und dann startest du einfach in einem Nichts. Du hast auch wirklich nur dein Pip-Boy am Arm und deinen Anzug an. Und ja, stehst dann da, wirst teilweise auch schon von der ersten, ich glaube, sofort nach Start wirst du noch nicht von der ersten Ratte angegriffen, aber das ist zumindest schon so die Richtung. Der Vault Dweller erzählt dir auf jeden Fall noch, alles klar, du musst irgendwie im Osten liegt Vault 15.
Der Overseer erzählt dir das.
Der Overseer, genau, so rum. Erzählt dir, im Osten liegt Vault 15, die haben Ersatzteile, geh hin, sag Bescheid, was passiert ist, hol den Wasserchip, fertig ist die Geschichte.
Genau, das war der erste Anhaltspunkt. Er hat den Standort von Vault 15 und sagt, naja, wenn uns einer helfen kann, dann die. Aber die haben ja keine Funkverbindung oder irgendwie eine Standleitung oder so.
Nee, genau, er weiß halt nur, da ist auch eine. Die müssten Ersatzteile haben. Wir haben aus irgendeinem Grund keine.
Genau, und der große Krieg ist ja auch schon fast 100 Jahre her. Also das ist alles mit einer heißen Nadel gesponnen.
Genau, und genau, wichtig hier auch, was ist das wichtig? Aber naja, ist halt 100 Jahre zu früh. Hätte noch 100 Jahre isoliert bleiben sollen, der Vault. Aber was muss, das muss. Ne? Wenn 150 Tage jetzt auf der Uhr stehen, dann ist das so.
Und ist tatsächlich kein experimentfreier Kontroll-Vault, sondern tatsächlich ein Vault, in dem Experimente durchgeführt werden. Und zwar sollten in Vault 13 die Isolation von Humanoiden erforscht werden. Also wie verhalten sich Menschen in dieser geschlossenen Gruppe über 200 Jahre Isolation?
so lange vernünftig, bis der Wasserchip kaputt geht. Dann wird einer rausgeschickt.
Genau. Dann wird vor der Tür von dem Vault liegt auch eine Leiche, die kannst du untersuchen und
findest
da
auch recht
nützliche Dinge.
Da wollte ich auch jetzt drauf zu sprechen kommen. Also das Erste, was man macht, ist, nachdem man herausgefunden hat, wie die Steuerung funktioniert, dann, genau, da liegt ein Toter und die steuert, also die Anlage draußen, die Konsolen und so weiter, sind so ein bisschen kaputt. Und da findest du erstmal ein paar wichtige Dinge, wie zum Beispiel ein Messer. Und du kannst dich also erstmal ein bisschen verteidigen. Und das ist, ich glaube, doch eine Pistole findest du da auch, genau, ein bisschen Munition. Ja.
Ich habe tatsächlich jetzt auf der ganzen Bahnfahrt hier nach Bayern, habe ich die ganze Zeit Fallout 1 gespielt. Und ich war immer der Meinung, das Spiel spielt man locker in 5 Stunden durch. Dem ist überhaupt nicht so.
Nee. Und das hast du mir auch erzählt.
Ich hab tatsächlich diesmal ein Melee-Bild gemacht, weil ich nie Nahkampf gespielt habe in Fallout 1. Und das ist voll geil. Weil du einfach mit diesem Messer am Anfang richtig Schaden anrichtest.
Ja.
Das
ist echt
gut.
Das macht also das, Spaß. Ja, genau. Das ist tatsächlich meins. Ich habe am Anfang geskillt auf Reden, weil ich denke, so ein bisschen Charisma ist immer das gut, wenn du mit Leuten...
Das macht Sinn. Das habe ich diesmal nicht gemacht und das ist auch echt scheiße, weil mit ganz vielen Leuten kannst du überhaupt nicht kommunizieren.
Und dann Nahkampf und Kleinwaffen tatsächlich am Anfang erstmal. Weil ich mir so dachte, so, okay, Pistolen, du kommst ja schon am Anfang relativ häufig in so kleinere Gefechte, sag ich mal. Und Nahkampf tatsächlich, weil ich bin die ersten 3 Mal ja gestorben an den Ratten und hab mir dann gedacht, okay, ich krieg da ein Messer. Das nutze ich jetzt zu meinem Vorteil. Wer weiß, wofür ich die Munition noch brauche. Und ich finde auch, es macht mega Spaß. Absolut. Dann stolperst du aus dieser Höhle raus, nachdem du da zig Ratten ermordet hast, wo ich so denke, so krass in diesem, aber das finde ich ist so ein roter Faden, der sich durch dieses Spiel durchzieht. Diese Ratten.
Total.
Die tauchen überall wieder auf.
Finde ich generell die Feinde aus den allerersten beiden Fallout-Spielen, diese mutierten Riesenskorpione und die Ratten und sowas. Das muss ich sagen, zwar die Skorpione kommen in den späteren Teilen immer mal wieder vor, aber ich finde, man hätte noch so, besonders wenn man so Spiele wie ich glaube, wie heißt das, dieses Survival-Spiel, wo man diese Rattenschwärme kommen, was so in so einer Low-Fantasy-Setting im Mittelalter zur Pest spielt? Es gibt auf jeden Fall irgend so ein relativ
gutes
Survival-Action-Spiel. Auf jeden Fall die Ratten. Ich finde, sowas könnte man bei Fallout noch geiler einpacken, bauen. Irgendwie wirklich so hunderte von Ratten, besonders in den modernen Spielen, die dann aus allen Ecken strömen und so und wirklich eine Gefahr darstellen. So, ne?
Das finde ich schon cool. Richtig gut. Zumindest stolperst du da raus und dann kommst du halt auf die Karte und kannst dann Vault 15 als Ziel eingeben. Weil das der eine Punkt ist auf der Karte, den du schon so, also den du kennst, der wurde dir vom markiert auf der Karte. Also du weißt, wo 13 ist und du weißt, wo Vault 15 ist. Und dann klickst du drauf und rennst los. Andy, Vault 15.
Ja, wir machen uns auf den Weg nach Vault 15. Wenn wir Glück haben, encountern wir auf dem Weg noch keine Gegner, denn du bist am Anfang wirklich richtig, richtig scheiße. Also das muss man echt sagen, du hast am Anfang echt keine große Schnitte, ne? Also wenn du da einen so einem Red Scorpion über den Weg läufst, hast du halt schon echt ein Problem. Manchmal trifft man dann auf dem Weg eine liebe Karawane und der sagt, hey, wir sind gerade auf dem Weg nach Shady Sands, willst du da nicht mitkommen? Ist ein Tagesmarsch. Und dann sagst du natürlich, jo, machen wir. Und genau, dann läufst du gar nicht mal so, ich glaube, weil das eigentlich auf dem direkten Weg nach Vault 15 liegt, eigentlich rennt jeder erstmal nach Shady Sands. Musst du auch, weil du brauchst für Vault 15 ein Seil, um den Fahrstuhlschacht herunterzuklettern. Und wenn du in Shady Sands ankommst, sagt die Stadtwache, hey du, willkommen in Shady Sands, pack mal bitte deine Waffe weg, ne, steckst du ein. Und dann kannst du nämlich mit dieser Stadtwache direkt Handel treiben. Und wenn du schon irgendwas gefunden hast bei den Ratten oder du willst deine Magnesiumfackeln loswerden, kannst du das direkt gegen Seil eintauschen, was total gut ist. Denn das brauchst du.
Wichtig, zündet sie nicht vorher an. Die kaufen keine gezündeten Magnesiumfackeln.
Genau, das ist schlecht. Und der sagt ja auch, dass die ein Mega-Problem mit Red Scorpions haben. Das sollte man aber vorerst außer Acht lassen. Wichtig ist, dieses Seil mitzunehmen. Und dann lässt man Shady Sands erstmal links liegen und läuft die paar Sektoren weiter nach Vault 15.
Wollen wir einfach auch erzählen, wo du das Seil kriegst?
Naja, bei der Stadtwache.
Hast du das bei der Stadtwache gekriegt?
Ich bin der Meinung, wenn du mit der Stadtwache Barter machst, also Handel, kannst du das
ja.
Seil eintauschen.
Witzig, kann sein, ich habe mit der Stadtwache so noch nie gehandelt, ich habe das tatsächlich beim Doc gekriegt.
Echt? Kann auch sein. Ja. Naja, irgendwo kriegt man das aber auf jeden okay. Fall. Shady Sands ist wichtig für dieses Seil. Und Shady Sands, genau, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir wollen weiter nach Vault 15 und da ist auch wieder so ein Ding. Bei Vault 15 kann es sein, das ist wie so ein kleiner Schuppen auf freiem Feld in der Wüste und da ist der Vault-Eingang und entweder ist dieser Schuppen unbewacht oder da steht ein Red Scorpion vor. Und in diesem Zeitpunkt des Spiels solltet ihr einen Teufel tun, euch mit diesem Red Scorpion anzulegen. Dafür sollte man schon noch so ein, zwei Level aufsteigen, bevor man so im Alleingang einen einzelnen Skorpion angeht. Ihr rennt also an diesem Red Scorpion vorbei, klettert da hinunter und dann findet ihr einen Vault, der eure Heimat, dem Vault 13, sehr, sehr ähnlich sieht. Und wenn man so ein bisschen forscht, Leute später in Shady Sands fragt, kriegt man auch ein bisschen was raus. Denn Vault 15 war 50 Jahre nach dem Großen Krieg verschlossen. Und da sollte halt erforscht werden, wie das Zusammenleben von Menschen funktioniert, die unterschiedlichste Ideologien haben. Also komplett klassenübergreifend. Irgendwelche Akademiker mit Straßenkindern und Gangmitgliedern, genau wie Handwerker, Lehrer, Taxifahrer, was weiß ich. Jeder wird da reingesteckt und wir gucken mal, was passiert. Und nach der Öffnung ging das da gewaltig in die Hose, denn ein paar der Bewohner des Vaults nahmen sich das GEC, also das Garden Eden Creation Set Kit und haben halt Shady Sands gegründet. Auch unter einer Ideologie, das war der Großvater von dem jetzigen Anführer von Shady Sands, also in Fallout 1, der hat das Ding gegründet und die sind eigentlich recht liberal, ne? Also sind sehr weltoffen, treiben Handel, wollen halt eine friedliche, gerechte Welt quasi, ne? So, die machen da ihren Ackerbau, haben einen Brunnen und sind glücklich im Prinzip und wollen eigentlich auch nicht so viel Stress haben, ne?
Was ich tatsächlich witzig finde an Vault 15 ist der Aufbau. Also du hast dieses typische Vault, diesen typischen Vault-Aufbau, musst ja da unten durch und dann durch eine Höhle mal wieder und so weiter und so fort, hast du gerade erzählt. Aber ich find's dann halt spannend, du merkst halt, okay, hier ist irgendwas ist hier komisch, weil in der ersten Etage, in der du bist, hast du so das, ja, nicht riesig, aber da sind ja auch ein, zwei eingestürzte Bereiche und dann kletterst du den Fahrstuhl runter und auf der zweiten Ebene hast du halt auch diese ganzen Computer-Terminals, Bildschirme und so weiter. Also sie sah für mich jetzt gar nicht nach, ach guck mal, hier magst du ja gerne Leben aus.
Nee, weil alles, die haben das ja ganz geschickt gemacht, ne? Ich meine, wenn so ein Vault laut Lore 1000 Plätze mit 100 Quartieren beinhaltet, naja, so viel wie da verschüttet ist, das meiste kannst du ja gar nicht erkunden. Ne? Du bist ja nur in den Technikbereichen im Prinzip.
Ja. Ja, aber auch, dass du über diesen Fahrstuhl direkt in die Technikbereiche kommst, fand ich halt schon spannend. Oder? Ja, ich hatte schon beim ersten Reingehen schon so das Gefühl, so, okay, also irgendwas, ich weiß noch nicht viel über diesen Ort, hier muss irgendwas schiefgegangen sein, aber.
Ja, aber es auch alles verschüttet ist, aber klar, damit kürzt man solche Bereiche natürlich ab, der damaligen Rechenleistung entsprechend, ne?
Auf jeden Fall. Erstens das und zweitens suchst du dich auch zu Tode.
Ja, auf jeden Fall turnt man da unten durch, findet echt coole Sachen, Handgranaten, Dynamit. Man stattet sich so ein bisschen aus, findet seine erste Rüstung in Form einer Lederjacke. Wenn man das anzieht, sieht man einfach 1:1 aus wie Mel Gibson in Mad Max Road Warrior. Und das ist so die erste Rüstung, die du findest, die auch bei einem späteren Quest tatsächlich ein bisschen noch sinnvoll ist. Und das zieht ihr euch an, stellt aber leider fest, da gibt's kein Wassership. Man hat kein Glück, findet kein Wassership. Und dann fragt man sich natürlich, was machen wir jetzt? Und was ist die einzige Siedlung, die wir bisher kennengelernt haben?
Shady Sands.
Also zurück nach Shady Sands.
Ja, Shady Sands tatsächlich eine Besonderheit im Fallout, im Fallout-Verse, weil wie ja auch vorher schon, du wirst halt von der Stadtwache auch relativ freundlich angequatscht. Also du wirst nicht gleich mit Verachtung und oh, du bist ein Fremder, verpiss dich, angemacht, sondern du gehst halt wieder hin, dann wird dir halt wieder erzählt, so, Shady Sands, du kannst erfahren, dass wir immer noch Probleme mit Skorpionen haben und so weiter und so fort und wirst dann aber, wenn du da ein bisschen nachhakst, auch gar nicht so doll, aber ein bisschen in dem Ganzen weitergehst, wirst du halt zum Dorfältesten geschickt. Und der erzählt dir dann halt so, ja, und vorher erfährst du noch, dass da auch Söldner angeheuert werden, das Dorf so ein bisschen zu bewachen und so. Ja,
wachen. Die sind auch überraschend nett, ne? Also dieser Ian, der Typ in der blauen Jeans.
Alle.
Cool, cooler Typ. Dem gibst du 100 Kronkorken und dann kommt er sogar mit.
Ja, das macht er sogar umsonst.
Ja, wenn du es richtig anstellst. Mein Charakter war zu doof. Ich musste bezahlen.
Ich habe ja am Anfang, das ist das Witzige, ne? Im Deutschen steht da nicht, ich weiß nicht, was da steht, aber wenn du auf den Loot gehst, steht da Steine. Wenn du auf diese Säcke mit den Kronkorken gehst. Und die sind ja im Spiel grau.
Ja.
Und ich habe bei meinem Spiel habe ich bestimmt die ersten 10 Sachen, wo ich so ein Säckchen gefunden habe, gedacht, warum soll ich Steine mitnehmen? Ich backe mir doch nicht mein Inventar voll mit einer Tüte voll kleinen Kieseln. Die kannst du garantiert werfen, aber brauche ich nicht. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, oh no. Das ist das ganze Geld, was ich da habe liegen lassen.
Ja, das ist ein witziger Fakt. Ich spiele es ja immer auf Englisch. Ich wusste gar nicht, dass Fallout 1 eine deutsche Tonausgabe hat und eine deutsche Textsynchronisierung. Wusste ich nicht.
Doch, tatsächlich. Die ist sogar relativ gut.
Ist auch die Sprachausgabe auf Deutsch?
Ja.
Oh, krass.
Ja.
Spannend.
Und auch die, also jetzt nicht lippensynchron, okay, aber ne, 90er-Jahre-Spiel.
Das ist ja auf Englisch auch nicht.
Nee, wie gesagt, 90er-Jahre-Spiel. Aber voll gut. Man erfährt einiges über Shady Sands, nämlich dass, wie du ja schon sagtest, einige von den Bewohnern aus Vault 15 sich das Geek geklappt haben, also das Gag, und gesagt haben, okay, machen wir mal. Ne? Was dann allerdings aus Vault 15 wurde, wissen die nicht so genau. Also irgendwie scheint irgendwas noch passiert zu sein. Und ja, die Tochter des Bürgermeisters trifft man auch schon das erste Mal, wenn man da dann noch wieder hingeht. Ist aber noch nichts Großartiges passiert. Und du kannst halt so ein bisschen
so eine junge Wilde, ne? Die sagt halt so, eigentlich ist es ziemlich langweilig auch hier.
Jo.
So. Die Tandy heißt die. Name merken wird für Fallout 2 noch wichtig und auch für die NCR, wenn wir sie dann im Vorgeplänkel zu Fallout 2 besprechen.
So ist es. Genau, die Tandy lernst du schon mal kennen, die kannst du auch ein bisschen blöd anquatschen und so später, aber die ist schon ganz, ganz lustig und so. Und ja, also gefühlt hatte ich da so ein bisschen das Gefühl, okay, die kann ich als ersten NPC mitnehmen.
Ja.
Die will. Das, ja, das
hat Bock auf Abenteuer.
Ne? Die ist salty, die will auf jeden Fall, die will raus in die Welt, da muss jetzt was passieren und
genau.
Ne? So. Ist aber nicht so.
Nee,
und stattdessen ist so das genau, stattdessen kriegst du Ian. Ein in blauer Jeans gekleideter Lederjackentyp, der aber krass ist. Also ich habe ihn mitgenommen, bin dann zu den Reds und also zu den Red Scorpions. Und dachte mir, okay, die machst du weg. Ich meine, so viele können es nicht sein. Bin dann rein in diese Höhle und da waren halt so, ich glaube, 8, 9 oder 10 Stück sind da insgesamt in dieser Höhle, aber halt gut verteilt. Einmal musst du dich mit 3 gleichzeitig anlegen, aber Ian ist da kein Problem. Also Ian trifft gut, Ian rennt auch zur Not mit dem Messer nach vorne und oder mit einer Machete, was auch immer er da dabei hat und macht da was. Also bei den Red Scorpions war er tatsächlich, also bei den Skorpionen war er mir eine Mega-Hilfe. Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft.
Ja, der Typ ist der absolute No-Brainer am Anfang, weil ohne den bist du halt echt ganz schön scheiße, ne? Also man macht schon so sein 1-2 Level-Ups bis dahin, weil man ja sich auch durch diese ganzen Ratten und Mole-Rats da schnetzelt. Aber trotzdem, ja. Du bist halt einfach noch scheiße ausgerüstet, ne? Ich hatte jetzt so, dadurch, dass ich auf Melee gegangen bin, konnte ich schon ganz gut dann was mit meinem Messer. Aber trotzdem, das war schon...
Ja, aber es ist halt trotzdem noch ein Messer, ne? Das war schon
knackig. Ja. Ja, ab dem Speer, den du dann später bekommst, dann wird's spaßiger, weil du doch ein bisschen Reichweite
im Nahkampf hast
und so, ne? So, aber genau. Und so räumt man im
Prinzip
Shady Sands auf, ne?
Ja, genau. Also du hilfst halt Shady Sands so ein bisschen und so weiter, kommst dann wieder zurück, sagst, da hast natürlich die ganzen Skorpionschwänze, ganz wichtig, mitnehmen.
Mhm.
Da braut dir dann der Doc schön Gegengift raus. Wenn du ihn zur richtigen
damit
Zeit
kann man nicht auch sein,
stören, der Mann.
Damit, ja, das findet er gar nicht gut, aber damit kann man auch seinen Bruder, der im Hinterzimmer liegt, heilen. Kriegt man 400 XP für, das würde ich machen.
Geil, das habe ich noch nicht gemacht, das muss ich unbedingt nachholen.
Ja, ist bestimmt schon tot bei dir.
Garantiert, ich bin schon 3-mal weitergerannt. Ja, geil. Ja, okay, guck mal, das sind so Sachen, da habe ich null mehr auf dem Plan gehabt. Aber genau, ja, und dann erfährt man aber...
Er liegt da im Hinterraum und stammelt so rum und dann kannst du mit dem Gegengift nämlich zu ihm gehen und ihm das verabreichen und dann kriegst du 400 XP und der Doktor ist auch viel besser auf dich zu sprechen.
Ah, okay. Ja, vorher ist er ein bisschen grummelig.
Ist so.
War
so ein bisschen so ein Downer.
Genau, dann gehst du nochmal hin zu dem...
So nett.
zu Aradesh, dem Bürgermeister und sagst so, ja, hier und so, habe ich euch mal geholfen. Von dem kannst du dann auch ein bisschen Knete kriegen. Und der sagt halt, ah, ja, nur folgendes Problem. Da ist so eine Banditenbande in der Nähe. Die haben meine Tochter gecasht. So, und dann erzählt er dir das erste Mal von den Karns.
Annie. Genau.
Die Karns.
Bevor ich jetzt zu den Karns komme, würde ich noch zu Shady Sands. Falls das bei irgendwem jetzt klingelt, Shady Sands ist einfach, ich würde mal fast sagen, der wichtigste und meist wiederkehrendste Ort in Fallout, denn wir haben ihn in Fallout 1, sehen wir die Ursprünge von Shady Sands. Wirklich diese kleine, glückliche Siedlung im Prinzip, die sich wirklich Mühe geben und gute Ideale haben. Und in Fallout 2 wird aus Shady Sands die Hauptstadt der New California Republic. Und auch in der Fallout-Serie erfahren wir dann das Schicksal von Shady Sands. Auch wenn sich die Daten, die in der Sendung genannt werden, ein bisschen mit dem beißen, was wir in New Vegas kennenlernen. Aber im Prinzip können wir über die Spiele bis zur Serie den Aufstieg und Fall von Shady Sands mit ansehen. Finde ich sehr, sehr spannend. Finde ich sehr, sehr.
Ja, und auch die Bedeutung, ne? Also du, ja, genau. Du merkst einfach, also finde ich, schon im ersten Teil, du merkst, okay, irgendwas, also dafür, dass das hier alles so abgeranzt aussieht, die sind trotzdem alle zurückhaltend und der eine oder andere ist auch so, nee, wollen wir nicht? Hau ab, Fremder? Nee, aber ich bin gar nicht so ein Fremder. Ach so, ja, okay, na gut, dann. Die sind aber irgendwo alle so innerlich so ein bisschen fröhlich, also so freundlich einfach, ne?
Ja, die haben einfach nie Idee. Das ist nicht so dieser komplette Survival of the Fittest Raider Lifestyle. Du musst im Prinzip Leute ermorden und denen ihren Scheiß wegnehmen, sonst musst du nichts können. Da geht's halt wirklich um eine Gesellschaft, die aufgebaut wird, ne?
Ja, aber ich finde, das spürt man auch.
Ja, total. Also ich finde es ein bisschen weird tatsächlich, dass das so die erste Siedlung ist, mit der du Kontakt hast. Weil wenn man sich mal in den Vault-Dweller reinversetzt, der ist im Vault aufgewachsen. Wenn wir uns die Serie angucken, da haben wir ein bisschen mehr Einblicke in das Leben in so einem Vault. Der ist ja total naiv im Prinzip. Ne? Geht da raus, tötet ein paar Ratten, okay, das kannte er wahrscheinlich schon aus dem Vault. Und dann die erste Siedlung, die er trifft, sind die Leute alle super nett. Und im Prinzip haben die voll so im Prinzip ja auch ähnliche Ideale, wie ihm im Vault vorgelebt wurde.
Ja.
Und dann muss das ja der totale Schock gewesen sein, dann irgendwie nach Junktown oder zu den Karns zu kommen.
War es für mich auch, aber das erzähle ich gleich.
Kommen wir zu den Karns. Also, das ist nämlich die andere Hälfte der ehemaligen Bewohner von Vault 15. Und die haben sich gedacht, okay, wir wollen jetzt hier nicht unser Gag nehmen und eine Zivilisation aufbauen. Wir wollen Leute plündern, uns an deren Scheiß bereichern, Menschenhandel betreiben. Ja, sowas machen halt so coole Rocker. Und so haben die Karns sich gegründet. Also wirklich optisch natürlich der totale Persiflage an so einen Rocker-Club. Und die leben da in so abgeranzten Blechhütten und haben so ein größeres Gebäude als ihr Hauptquartier. Die Great Karns treffen wir tatsächlich auch in Fallout New Vegas nochmal wieder, aber da dann an ausgewählter Stelle mehr zu. Auf jeden Fall ist das die andere Hälfte der ehemaligen Bewohner von Vault 15. Genau. Und da sagt der Aradesh, Mensch, das ist sehr gut möglich, dass die Karns die liebe Tandy gefangen genommen haben, denn da läuft sowieso so ein bisschen, ja, wie so eine Blutfehde, ne? Weil natürlich die Karns haben damals alles, was sie schnell Sinnvolles mitnehmen können, aus dem Vault mitgenommen und haben sich verpisst und wahrscheinlich auch nicht ganz unblutig. Und die andere Hälfte der eher pazifistisch eingestellten Leute haben sich gedacht, okay, wir nehmen jetzt das Gag und machen eigentlich das, wofür wir hier im Vault gelebt haben. Und ja, da marschiert man dann hin. Idealerweise hat man schon Ian dabei. Und das kann man auf ganz unterschiedliche Arten lösen, das Ganze. Also die haben halt, wie gesagt, dieses Hauptquartier und in einer der Gefängniszellen ist Tandy. Wenn du die Lederjacke aus dem Vault anziehst, lassen die dich alle erstmal passieren, weil sie dich alle erstmal für den Vater von Garl halten. Das ist nämlich der Anführer von dieser Rockerbande. Und dann haben sie alle so ein bisschen Schiss und so ein bisschen irritiert, weil sie alle dachten, der wäre tot. Das finde ich ein total weirdes Feature in diesem Spiel. Und dann kannst du relativ unbehelligt erstmal da durchlaufen und kannst dann das Zellenschloss knacken mit Lockpick. Aber in dem Moment, wo du die Zelle aufmachst, heißt es jetzt aber nichts wie weg aus diesem Sektor, denn dann sind sie dir alle feindlich gesehen und wollen dich umbringen. Das ist ziemlich heftig. Besonders wenn du mitten im Gebäude stehst, ist das nicht so die beste Ausgangsposition, weil du von allen Seiten einfach Lack bekommst. Da musst du dich da halt rausballern und mit deinen beiden Companions quasi abhauen. Die andere Möglichkeit ist, wie gesagt, von Anfang an taktisch vorzugehen und die Rocker einen nach dem anderen auszuschalten. Das ist aber ein ziemlich anspruchsvoller Kampf zu dem Zeitpunkt im Spiel, muss ich sagen.
Ja.
Ich habe das jetzt gerade wieder gemacht auf der Bahnfahrt, weil ich echt dran gescheitert bin, dieses Schloss zu knacken und dann mit allen irgendwie abzuhauen, weil die NPCs machen mit damaliger KI natürlich auch im Prinzip genau das, was sie wollen, nämlich immer genau das, was du nicht willst. Die rennen einfach zu den Gegnern und lassen sich erschießen. Die handeln halt null logisch irgendwie und das ist dann ein ganz schönes Ärgernis, deswegen gehe ich dann eher gleich gewaltsam vor. Du kannst auch Gal anquatschen. Und der sagt, wenn du sagst, hier, gib mir das Mädchen und so, sagt er, hier, verpiss dich, du blöde Sau. Und dann sagst du, nee, ich will jetzt das Mädchen. Und dann sagt er, ja, halt klar, dann fordere ich dich jetzt zu einem männlichen Boxkampf raus. Und dann gehst du mit dem in den Ring und dann boxst du dich mit dem. Das ist aber auch super anspruchsvoll. Ne? Also auch mit meinem Melee-Bild habe ich es nicht geschafft. Der macht einfach wahnsinnig viel Schaden. Und ja, das ist in dem Zeitpunkt des Spiels das echt ganz schön knackig so, ne?
Ja, du kannst ja leider nicht Ian reinschicken, ne?
Genau. Und man kann Tandy aber auch freikaufen für 700 Caps. Wollte ich aber auch nicht. Deswegen habe ich so gemacht. Ich bin mich da reingeschlichen. Ich habe natürlich auch ein bisschen was auf Steel geskillt. Und dann habe ich mein Dynamit auf eine Minute gestellt, habe Taschendiebstahl bei Gal durchgeführt, habe ihm aber nichts weggenommen, sondern habe ihm das Dynamit in die Tasche gesteckt. Dann bin ich rausgegangen, hab mir eine gute Position gesucht mit Ian, hab gewartet, bis das Dynamit hochgeht, dann war Gal nämlich schon irgendwie auf 50% Health runter und die zwei Leute um ihn waren tot und dann habe ich angefangen, ja, mich da taktisch durchzuarbeiten mit Ian, so gut Ian da mitmacht, ne, aber so kannst du dich da ganz gut durcharbeiten, ist trotzdem super anspruchsvoll. Generell goldene Regel bei Fallout 1 steht auch in dem Überlebensratgeber: Speichern, speichern, speichern. Ja. Also das ist wirklich echt wichtig. Du hast keine Autosave-Funktion, nie, wirklich nie. Das passiert in keinem Augenblick dieses Spiels. Du musst wirklich oft speichern. Dafür kannst du ständig speichern. Also du hast nicht wie in modernen Spielen irgendein Bonfire oder irgendwas, wo du nur speichern kannst. Nein, du kannst jederzeit speichern und das solltest du auch auf jeden Fall nutzen. Ja.
Ja, ist so. Also das Wichtigste überhaupt, weil es geht immer irgendwo irgendwas schief, mit dem du nicht gerechnet hast. Ich bin tatsächlich das erste Mal rein und habe draußen erstmal die ganzen Kans weggemacht. Also wirklich
ja, genau,
in Zelt, ersten gut. Weg, ins nächste, ja. Nächsten Weg und so. Das Gute dabei ist, du kriegst halt diese Body Armor.
Yep.
Die ist ganz geil und die habe ich dann so großzügig wie ich bin, eine davon natürlich auch Ian verhandelt, der die dann tatsächlich auch nutzt. Und der ist bei mir trotzdem draufgegangen. Ich weiß, das ist dann nicht so geil für später, aber,
ja, aber so habe ich dann... Das ist das Gesetz des Ödlands.
Ja, ist so. So habe ich dann tatsächlich draußen erstmal alles aufgeräumt und dann rein. Und ich finde, dann drin ging dann. Also ich habe den Chef tatsächlich nicht getötet.
Nee?
Nee, der lebt noch. Aber ich bin ja noch voll ausgestattet mit Dynamit jetzt, wo ich weiß, dass ich da einfach ranschleichen kann und ihm das Ding in die Tasche stecken kann.
Das ist ein super, super Trick. Das habe ich auch in Fallout 2 nachher in der Ölbohrstation. Musst du unten im Maschinenraum irgendwas sabotieren. Ich kriege das jetzt nicht mehr richtig zusammen.
Ja.
Da habe ich mir auch echt die Zähne ausgebissen. Und da habe ich es dann auch irgendwann gemacht, weil da steht so ein Maschinist. Und da bin ich da einfach hingegangen, habe dem aktiviertes Dynamit in die Tasche gesteckt und bin da rausgegangen.
Ja, geil.
So,
und der explodiert
dann halt, ne?
Geil, das muss man merken. Auf jeden Fall auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
Ja, also, habe ich auch lange überlegt und habe ich das mal ausprobiert und dachte so, vielleicht, wenn ich es ihm in die Tasche stecke, geht es gar nicht mehr hoch, dass das dann deaktiviert ist oder so. Aber tatsächlich, das geht. Du kannst Leute zu laufenden Bomben verwandeln.
Ja, geil.
Ziemlich, ziemlich abgefahren. Ja, und so rettet man Tandy, bringt sie zurück. Dadurch steigt natürlich das Ansehen in Shady Sands extrem. Du hast die Tochter vom Bürgermeister gerettet. Und ja, du kriegst halt einen Haufen Caps und Erfahrung auch dafür. Ne?
Und obwohl sie dich doch am Tor nochmal abfängt und dich vollquatscht, will sie nicht mit.
Nee, tatsächlich nicht.
Egal, was du
machst. Sie spielt auch eine tragende Rolle für die NCR und für Shady Sands.
Ja, ja, das ist auch okay. Aber du kannst auch noch so verlockend auf sie und ich habe mir schon echt charmanten Burschen gemacht, ne? Aber nee, so ein Mädchen ist sie nicht.
Nee, so einen charmanten Burschen habe ich bei Fallout New Vegas. Da habe ich dieses Lady Killer Perk auch und sowas. Deswegen konnte ich mit den Lichtschaltern in Big MT flirten. Aber nee, bei Fallout 1 spiele ich jetzt tatsächlich so einen richtigen Vollidioten-Schläger. Ich habe auch immer richtig wenig Dialogoptionen. Mit ganz vielen Leuten ist das halt echt, wenn man vorher echt auf Charisma und Speech und so gegangen ist, ist das wirklich ein ganz neues Spielerlebnis, ne? Ich löse viel mit Gewalt jetzt.
Wobei das bei dir dann auch erklärt, warum du rausgeschickt wurdest.
Ja, ja, total.
Ich bin weißt du, du warst dann immer eher das
der grobe Werkzeug.
Genau.
Ja. Hodor, ja, du gehst ich jetzt finde, raus. Dann ist auch so ein Punkt am Spiel, wo man erstmal so ein bisschen lost ist. Ich finde, dann ist man wirklich so, okay, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Weil du hast im Prinzip in Shady Sands alles geklärt, was so wichtig war. Ich glaube, du kannst mit den Farmern da hinten noch quatschen und da irgendwas machen und so. Aber im Prinzip hast du so die grundlegenden Sachen in Shady Sands abgeackert, hast dadurch ordentlich XP gesammelt. Auch durch diese Kämpfe mit den Raidern bist du bestimmt ein, zwei Stufen aufgestiegen. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Aber ja, ich finde, dann hängt man erstmal da und weiß nicht so richtig weiter, ne?
Nee, richtig. Also das Einzige, was du hier hast, ja genau, also bei mir war es auch so. Man hängt dann da und denkt sich, okay, was jetzt? Und dann bin ich auf die Karte nochmal zurück. Und da ist halt Junktown markiert. Und mehr genau, hatte ich.
Das hat dir, glaube ich, Ian oder so mal erzählt.
Ja, genau, weil der kam von da und ist dann mit einer Karawane und so weiter und so fort und die haben ihn hier dann hier aufgepäppelt in Shady Sands.
Also weiter nach Schrottstadt.
Ja, genau, und dann gehst du einfach weiter zur Schrottstadt und tatsächlich Schrottstadt ist genau das, denn Junktown ist aufgebaut im Grunde auf, ja, aus Schrott. Also umgeben von der Stadtmauer, das ist auch so das Erste, was man sieht.
Ja, und so ein bisschen wie Philly in der TV-Serie.
Ja, genau. Also für mich war es genau das. Halt mit moderner, also in der TV-Serie hattest du ja auch, war alles ein bisschen gedrungener, ein bisschen kleiner und so weiter. Aber für mich, vom Feeling her, war genau das Junktown.
Ja, auch durch dieser Überseecontainer, den sie als Eingang genutzt haben und so, finde ich auch von den ganzen Designelementen. Vor allen Dingen finde ich tatsächlich in den Spielen aus Vogelperspektive, kannst du das Ganze für uns Tabletop-Affen viel besser aufs Spielfeld transportieren, wenn du was nachbauen willst.
Ist so. Und merkst halt auch ganz schnell, was du eigentlich wirklich brauchst. Also wenn ich ehrlich bin, es reicht manchmal einfach so dieses eine Gebäude, wo du vielleicht noch ein bisschen rumgehen kannst und dann wär's schon fertig. Na, weil da hast du genug. Na, kommen wir ja später zu. Ne? Zumindest gibt so einen, ja, ne, also in dieser großen, im nuklearen Feuer, war es halt so, dass die aus dem, also später dann aus den Trümmern der Vorkriegszeit, haben die halt ihre Stadt wieder aufgebaut. Der ganze, ich behaupte, um so ein paar kleine Orte drumherum. Also, ne, das war schon mal ein Ort, aber um diese paar letzten Gebäude haben sie sich halt auch verteidigt. Das merkt man halt auch. Da ist halt eine Stadtmauer im Grunde drumherum errichtet worden und so weiter und so fort. Und gegründet wurde das Ganze von, oh, wie hieß der Name noch? Darkwater zumindest, ein ehemaliger Soldat.
Ja, Killian Darkwater.
Ey, das ist der da jetzt herrscht.
Ah, sein Vater oder was war
das? Genau, irgendwie so Uropa oder irgendwie sowas. Der hat das Ding gegründet und deswegen also ist er halt auch der Bürgermeister und sorgt dafür
Recht und Ordnung. Solange ist ja der große Krieg
noch nicht her, zumindest. Ne?
Also kann auch sein Vater gewesen sein.
Nee, stimmt. Ja, stimmt. Hast recht. Könnte der Vater gewesen sein.
Kann gerade mal 90 Jahre vergangen sein.
Ganz witzig finde ich tatsächlich, du kommst an diesem Tor an. Und da erzählt dir die Wache sofort, also wenn du dann da drauf zu, so, ey, nee, also wenn du nachts kommst, ist das Tor auch zu, aber ansonsten ist es offen und die Wache erzählt dir sofort, du, also, ne, in Shady Sands alles gut, hier in den Junktown, du darfst Waffen besitzen, aber du musst sie wegstecken. Und mein allererstes Mal da ankommen, ich hatte vorher zum Glück gerade gespeichert, war echt so blauäugig, ich habe erstmal auf die Waffe getippt, unten, und dachte so, okay, vielleicht muss ich die einmal wechseln oder so. Damit ziehst du ja automatisch eine Waffe. Ich wurde erstmal voll über den Haufen geballert. Okay, also wenn er das sagt, öffnet das Inventar, zieht eure Waffen raus, packt sie da rein, fertig ist die Geschichte.
Ja. Man hat ja auch zwei Waffenslots, die man mit B durchschalten kann. Und ihr könnt auch einen Slot leer lassen und dann einfach einmal B drücken und dann hat er keine Waffe mehr in der Hand.
Ja, genau. Das geht auch. Aber ein Slot, der muss auf jeden Fall leer sein, denn wenn ihr vor der Wache von einem Slot in den nächsten wechselt, in dem Moment zieht ihr die Waffen. Ist das halt, ne? So, und von daher ein bisschen aufpassen, wenn ihr in Junktown unterwegs seid, was ihr da so macht, ne? Fangt nicht zu viel Streit an und oder sowas. Die sind schon echt liberal und offen und so, aber du musst halt gucken. Und dann wirst du halt von der Wache, also hinterm Tor ist gleich der Chef von der Stadtwache.
Die sind schon sehr viel feindseliger als Shady Sands oder nicht ganz so feindselig wie die Khans vielleicht, aber trotzdem ist das schon so, wie man sich das
vorstellt. Ne? Genau, also das ist dieser Kulturschock, ne? Also er draußen vor der Tür erzählt dir zwar, du Keule, alles gut, mach mal und steck mal nur die Waffen weg. Aber spätestens hinter der Tür erzählt er erstmal so. Also der steht dann auch mit so einer Pumpgun quer vor der Brust, wo du denkst, okay, warte mal, ich muss meine Waffen wegstecken, aber du bist bereit, mich über den Haufen zu ballern. Und da ist es dann tatsächlich so, dass du dann erstmal so ein paar Sachen gesagt kriegst, so ja, benimm dich und mach keinen Scheiß und so weiter, weil wir haben ja schon Probleme. Und da erfährst du quasi von Gizmo und von einem Problem mit einer Verbrecherorganisation, ne, mit den Skulls. Und wirst aber zu Killian, dem Bürgermeister, geschickt, Killian Darkwater, der auch den Darkwaters General Store betreibt, wo man gut handeln kann tatsächlich. Und da wirst du halt hingeschickt, weil der hat genauere Details mit dir, für dich. Und ja, da wirst du halt dann tatsächlich darauf angesetzt, also du kriegst die Quest, Gizmo zu überführen. Das ist ein lokaler Verbrecherboss, aber dem kam bis jetzt nichts nach.
Ja, aber wie kommt das zu dem Quest, ne? Also ist ja so, dieser Killian ist ja erstmal total kurz angebunden und dann kommt da ja ein Typ rein mit schöne Grüße von Gizmo und will ihn umbringen.
Ja, also ja, genau, der fängt halt an zu ballern, deswegen, da auch den Tipp, steht nicht zwischen der Tür und Killian, wenn ihr anfangt zu reden. Stellt euch so eine Kachel weiter nach links oder rechts, ist egal.
Ja, aber den einen Schuss kann man eigentlich
auch. Dann aber auch wichtig. Den
Typen kriegt man auch relativ leicht klein, ne?
Ja, aber wichtig, wenn man keine Waffen in der Hand hat und man, genau, der ist halt relativ schnell down. Es reicht, wenn ihr ihn boxt. Also zur Not geht einmal hin und haut irgendwie im Nahkampf zu, wenn ihr das so ein klein bisschen, also ihr müsst ihn halt auch treffen. Aber wenn ihr halt nichts tut, ändert sich an Killians Art und Weise nichts. Dann ist der weiterhin abweisend.
Ja, ob man dann die deswegen Quest nur mit kriegt, B einen Waffenslot besetzt lassen und dann kann man direkt einen Schuss auf ihn abgeben.
Genau,
und
richtig. Ihn
erledigt in der Regel den Rest. Ja, und dann
da stehen ja auch noch drei Wachen rum.
Gizmo,
ja,
den Verbrecherboss, ne? Zu überführen. Das finde ich aber tatsächlich, dieser Typ, der schießt, sagt ja sogar schöne Grüße von Gizmo oder sowas. Und dann sagt Killian, naja, wir müssen ihm aber erstmal nachweisen, dass er das beauftragt hat. Und man denkt sich so, what? So, und dann wirst du halt losgeschickt und mit einem Aufnahmegerät. Da habe ich nie so richtig, ich habe nicht verstanden, wie das funktionieren soll mit dieser Wanze, die man bei ihm im Apartment platzieren soll. Also ich laber ihn immer voll, dass er mir den Auftrag gibt, Killian zu ermorden.
Die kannst du theoretisch einfach auf den Boden droppen. Aber was das dann bringen soll, verstehe ich auch nicht. Aber es reicht halt einfach auch, wenn du sie in das Turmband in eine Hand und die Wanze in die andere Hand nimmst.
Ah, okay, weil ich gehe einfach, ich habe das alles
im Inventar. Also, ich bin
einfach zu ihm hingegangen, habe ihn vollgelabert, bis er halt sagt, ja gut, dann töte du halt Killian. Gut, du machst ihm ja das Angebot, dass du Killian umbringst.
Ja, genau.
Und dann gehst du halt zu Killian zurück und sagst, hier, der will, dass ich dich umbringe. Und das reicht ihm dann. Dann sagt er halt so, ja, alles klar. Und dann marschiert ihr bei diesem Gizmo ein. Das ist so ein Fettsack, der an so einem Schreibtisch sitzt. So ein bisschen wie Kingpin von Spider-Man sieht er aus.
Ja, das stimmt. Aber gut ist natürlich, also gut zu wissen ist, du kommst dann aber, also du kannst auch mit. Musstest dann mit zwei, drei Wachen zusammen mit Gizmo und seinem Leibwächter da aufnehmen. Wobei das geht auch. Also ich fand das jetzt nicht so schwierig.
Das ist auch super easy. Auch
ich finde die Vorteil ist,
Animation für Gizmo
ist du geil. Kannst dann halt looten. Ja. Und dann kannst du halt looten. Ich fand, der Loot war gar nicht so schlecht. Schieß, ey.
Nö, das geht klar, aber ich finde generell in dem Moment an dem Spiel, das finde ich halt auch bei Fallout krass, wenn du wirklich die Khans ausgelöscht hast, hast du in dem Moment im Spiel schon so viel Kohle, ne, weil du diese ganzen Body Armors da vertickst, das ist halt echt krass.
Das Problem ist, was ich teilweise dann hatte, ist, ich hatte bestimmt 15, 16 von diesen Body Armor Dingern und ja auch diese Speere und diese Wurfmesser und so weiter. Die Händler hatten immer gar nicht genug Geld.
Ja.
Also dann ziehst das Geld, geht ja maximal 999. Und dann packst du da so drei Wurfmesser rein, tauscht das. Und dann hatte er noch 500. Und dann weißt du so, okay, dann er kriegt jetzt nicht 10 Wurfmesser von mir, sondern 2. Ach verdammt, habe ich nur noch 15. Also
ja.
Geld fand ich, hattest du dann auch. Ne? Und ich fand die Body Armor und auch die Waffen, die man dann gefunden hatte.
Am Spiel, da bist du Level 4 oder 5 und hast im Prinzip geldmäßig schon ausgesorgt.
Ist so.
Ja.
Zum Glück ist Geld ja aber nicht unbedingt das Allerwichtigste in diesem Spiel.
Nee, das stimmt. Ich finde auch zu guter Ausrüstung kommen, das ist an dem Punkt eher viel, viel schwieriger.
Ja, richtig. Naja, dann hast du halt Gizmo erledigt, das Problem ist aus der Stadt und dann wird dir quasi erzählt, alles klar, jetzt kommt die Skulls Gang und die machen auch Probleme und so weiter und da kannst du natürlich reingehen und sagen so, da ist tatsächlich ganz geil, du kannst mitmachen bei denen. Um aber da mitzumachen, musst du den Barbesitzer ein bisschen drangsalieren weiter. Und der Barbesitzer, das finde ich ganz witzig, also was ist witzig, aber dessen Frau ist gestorben und die wurde dann niedergeschossen und der hat die Asche seiner Frau in der Urne auf dem Tisch stehen. Und die kannst du aber klauen, wenn du relativ gut im Stehlen bist. Nicht erwischen lassen, weil der Bursche hat eine echt krasse Waffe dabei, der Barbesitzer. Und der, ja, also der wenn du das schaffst, dann kannst du halt hingehen zu den Skulls und sagen, hier, habe ich schon geklaut, bitteschön, ich mache jetzt mit bei euch. Ja, geil, dann wollen die den Barbesitzer völlig über den Haufen ballern, weil der hat, glaube ich, mal einen von ihnen erschossen.
Wenn ich das richtig da bist du auch dabei. Also der,
stimmt, so rum, ja.
Das ist ein Typ von der Skulls Gang in der Bar, der macht da Streit und bepöbelt Leute und schlägt so eine Frau und dann zieht der, das ist richtig geil, dann zieht der Barbesitzer einfach so seine fette Sturmschrift und schießt diesen Typen einfach komplett auseinander.
Und Alter,
und dann geht der Betrieb einfach normal weiter.
Ja, die war so laut, diese Waffe.
Ja, Mann.
Ja, und zumindest hast du dann halt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst einfach mit und er schießt den Bartender. Eigentlich hast du drei Möglichkeiten. Er schießt den Bartypen. Oder aber du gehst mit und wendest dich dann gegen die Skulls Gang und machst das. Das ist der etwas schwierigere Weg. Oder du sagst, oh, ich komm gleich nach. Wir treffen uns dann an der Bar. Rennst nochmal zurück zum Hauptmann der Wache, der ganz am Tor steht. Erzählst ihm von allem Möglichen. Und ich glaube, der schickt dir drei oder vier Leute sogar mit. Also das ist dann tatsächlich echt ein Selbstgänger.
Ja, aber auch das alles ist optional, ne? Das sind so Sachen, ja, musst du halt auch gar nicht mitnehmen, ne? Weil ich finde auch da ist so langsam so ein bisschen so, okay, ich muss mich jetzt eigentlich um diesen Wasserchip kümmern und du weißt immer noch nicht, wo du ihn überhaupt herkriegst, so, ne?
Nee, richtig.
Ja. Also im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, dass Junktown eigentlich so eine XP-Farming-Station am Anfang ist, ne? Da kannst du schon echt viel XP machen.
Ja, genau, also XP kannst du ein bisschen, kannst du gut handeln, weil du mit dem Warehouse halt das erste Mal auch jemanden hast, der wirklich ein bisschen mehr Knete in der Tasche hat.
Ja.
Gute Ausrüstung geht so, also du kannst ja von dem Typen, der Killian erschießen will, das Gewehr mitnehmen und so. Das ist okay, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich gesagt habe, so, wow, das bringt mich jetzt aber so richtig voran.
Nee, überhaupt nicht. Und deswegen geht's eigentlich auch relativ schnell weiter dann in den Hub. Das ist ja so der nächste große Ort, die nächste große Stadt. Da hast du auch schon die Location bekommen von irgendeinem NPC. Und The Hub unterscheidet sich so ein bisschen. Die anderen Sachen waren jetzt doch eher, also vor allem Junktown ja eher autoritär. Ja, ich meine, Killian hatte ja ganz gute Ideale, aber trotzdem ist es ja relativ autoritär geführt. Und der Hub ist auch mit viel Polizei und so, aber der Hub will sich eher durch Handel rausstellen, also eher so einen freien Markt haben, einen großen Handelsbezirk, wo du allerhand einkaufen kannst. Da lassen sich auch die ganzen Karawanen nieder, für die du unterschiedliche Aufträge erfüllen kannst. Und ja, dann gibt's immer wieder Karawanen, die verschwinden. Das ist ein Quest, was du da annehmen kannst. Ja, aber The Hub wurde halt von ehemaligen Vault-Bewohnern gegründet und dementsprechend haben die doch wieder ein bisschen mehr Bildung und Ideale und wollen halt so eine Art, ist doch ganz schön runtergekommen, viele Drogenabhängige und so, aber sie haben halt diesen krassen Markt, aber viele, viele dunkle Geheimnisse und viel Schmu, was da abgeht, auch wieder Gangs, die sich da behaupten, auch in den Armutsvierteln eher niederlassen, um da irgendwie Menschenhandel zu betreiben, Drogen zu verkaufen. Wen man da das erste Mal trifft, ist Harold. In einer Häuserruine trifft man den sagenumwogenen Mutanten-Ghoul, der damals mit Dr. Gray in die Mariposa Militärbasis geeiert ist, um da die Geheimnisse der Supermutanten aufzudecken. Das haben wir alles schon mal angeschnitten in der FEV-Folge. Den triffst du da auf jeden Fall das allererste Mal und kannst dir seine ganze Geschichte anhören und erfährst auch schon wirklich viel über Dr. Gray beziehungsweise den Meister, obwohl du noch nicht weißt, wer oder was überhaupt der Meister ist. Also dieser Name wird nicht genutzt, aber du kannst da schon echt viel Lore über den herausfinden und auch.
Ja, genau. Und auch da gerne, also wirklich, ne, die Dinger, die Konversation nicht einfach skippen, sondern einmal ein bisschen aufmerksam sein, ein bisschen mitlesen und so weiter. Das ist schon, da kommt schon immer viel bei raus.
Ja. Das muss ich eh sagen, in The Hub findest du extrem viel über die Bereiche der Southwest Commonwealth, in dem man ja in Fallout 1 unterwegs ist, also im Prinzip Kalifornien, findest du super viel Lore raus, ne? Also du erfährst in The Hub richtig viel über verschiedene Standorte. Du kannst dir den Standort der Bruderschaft in die Karte einzeichnen lassen, wo halt dieser Lost Hills Bunker ist. Du kannst dir Necropolis einzeichnen lassen und. Also ich finde, im Gegensatz zu Junktown ist The Hub tatsächlich ein Ort, wo du so ein bisschen das Gefühl hast, okay, jetzt geht das Spiel mal weiter. Da triffst du auch die die Water Merchants, das zeichnet halt auch The Hub aus. Die haben da die Wassergilde, die sozusagen die Wassereinteilung und den Wasservertrieb übernimmt und damit Handel betreibt. Das ist natürlich auch irgendwie für den Arsch, dass sie damit Geld machen. Aber denen kannst du 2000 Caps geben und dann liefern sie so viel Wasser an deinen Vault, dass du nochmal 100 Tage oben drauf bekommst.
Das ist auch, also wenn man das ganze Spiel genießen will, würde ich das auch tun. Also ja, einfach, weil du
hast ja halt ein bisschen das mehr Wasserschiff-Quest dann relativ schnell beenden und dann hast du ja unendlich viel Zeit.
Ja, das ja, aber ich fand zumindest ganz cool, dann so diese nochmal 100 Tage drauf, yeah, und ne, trotzdem hast du das halt noch im Hinterkopf und ja. Ich persönlich fand es ganz gut, aber was bei mir auch war im Hub, du hattest auch so das Gefühl, das wird zumindest meins, das ging voran und du kriegst so einen roten Faden so ein bisschen an die Hand gelegt.
Das muss ich auch sagen, aber ey, als ich das Spiel das im letzten Jahr da in der Meisterschule das erste Mal wieder gespielt habe, nach weiß nicht wie viel, nach einer Dekade oder so, muss ich auch echt sagen, ich habe viel mit Walkthroughs gearbeitet und sowas, ne, weil ich teilweise echt lost war, ne. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich hinwandern soll irgendwie.
Ja, ist und, so.
Ja.
Ich habe mich tatsächlich beim Nachspielen neulich jetzt wirklich gefragt, wie man das damals gespielt hat, als man ja nicht die Möglichkeit hatte, oh geil, ja, dann guck ich mal ganz kurz im Internet. Ich finde zu so einem Spiel ja garantiert so 50 Let's Plays oder mehr oder 100 Walkthroughs und so weiter. So.
Klar, gab es immer mal viel auf dem Schulhof ausgetauscht und so, ne? Du hast viel mit Freunden zusammengespielt. Das steht auch im Überlebensratgeber, ne? Spiel das zusammen mit Freunden, finde neue Wege. Du hast halt viel mehr gelesen, keine Dialoge geskippt und sowas.
Ja.
Und bist, glaube ich, auch anders daran gegangen, ne? Ich weiß auch, dass zum Beispiel, als ich das damals bei diesem großen Bruder von dem Kumpel zugeguckt hat, der hat halt voll viel einfach so XP gefarmt, ne? Der ist einfach durch die Gegend gerannt, hat so random Encounter, hat dann irgendwelche Nebenquests entdeckt und sowas. Da ist man viel planloser, aber mit viel mehr Ehrgeiz, glaube ich, an so ein Spiel auch rangegangen.
Ja, und ich erinnere mich ja auch an diese Zeit. Man hat halt auch einfach zu zweit vor so einem Computerspiel gesessen.
Ja.
An einem Computer und hat halt, ja, einem anderen mal mit zugeguckt. Man hat irgendwas entdeckt, so, ey, guck mal, da drüben, hast du das gesehen da, ne? Geh mal dahin oder irgendwie sowas so. Das war halt viel mehr auch ja, viel mehr Erlebnis zu zweit. Also
absolut. Das hatte ich das erste Mal wieder tatsächlich mit der Dark Souls-Reihe, weil das ja schon sehr, sehr knackig war vom Anspruch an den Spieler,
okay, also
vom Gameplay technisch.
Habe ich tatsächlich nicht gespielt.
Und da muss ich sagen, da war das erste Mal wieder so, dass ich mich über so ein Singleplayer-Spiel wirklich viel mit Freunden ausgetauscht habe. Ne? So dieses, ey, wie habt ihr Dinge gemacht? Und da habe ich dann zum Beispiel mit dem lieben Santa, Grüße gehen raus, tatsächlich dann so Dark Souls-Wochenenden gemacht, ne, wo wir einfach den ganzen Tag in der Bude gesessen haben und Dark Souls gezockt haben. Immer wenn einer gestorben ist, hat man den Controller weitergegeben. Und so hat man sich durch so ein Spiel durchgearbeitet. Ne? Und da muss ich sagen, das hat mir Dark Souls so ein bisschen zurückgebracht. Aber ich erinnere mich auch noch an solche Zeiten. Ne? Das war bei mir früher Resident Evil 1 und 2, als da die Re-Releases auf dem GameCube kamen. Und auch Teil 4 habe ich das mit meinem Kumpel Kevin damals, ey, wirklich, als wir, keine Ahnung, 15, 16 waren, wirklich bis zum Erbrechen, ne? Ganze Wochenenden nur Resident Evil, immer wieder durchgespielt, auch so Speedruns und so gemacht, ohne dass es sowas wirklich, also klar gab's das schon, aber das war ja nicht so ein Markt, damals gab's kein Twitch oder sowas, ne? Und wir haben wirklich dann einfach so, komm, wir spielen jetzt so irgendwie Resident Evil 2 Speedruns und dann hast du ja immer diesen File B freigeschaltet bekommen, quasi das Spiel nochmal, aber aus der Sicht von dem anderen Charakter mit neuen Arealen und neuen Quests und sowas. Und wenn du durch warst, hast du dem Kollegen den Controller weitergegeben, ne? Und dann haben wir echt so Speedruns in wirklich Rekordzeiten da aufgestellt, ne? Das hat echt Spaß gemacht. Also kann ich nur empfehlen. Nehmt
euch ein Spiel. Ja, also sowas kenne ich auch noch.
Singleplayer-Game gemeinsam durch. Das macht wirklich, wirklich Laune.
Das haben wir damals auch bei Strategiespielen, weiß ich auch noch, echt häufig gemacht. Also du machst die eine Mission und wenn du scheiterst oder die nächste Mission macht dann der andere.
Ja, ja, richtig cool, voll schön. War
immer mega.
Heute ist natürlich eine ganz andere Verfügbarkeit, aber das war schon eine gute Zeit.
Der Hub. Was hast du da noch?
Die große, ich meine, du kannst wieder viele Nebenmissionen machen. Du kannst dich da mit den Kartellen anlegen, kannst die Diebesgilde finden und da sogar Mitglied werden. Die schicken dich dann in die Regierungsbezirke, in The Hive, wo der Bürgermeister sitzt und da sollst du ein Collier klauen. Den kannst du dich anschließen, das sind richtig weirde Typen. Ist auf jeden Fall auch wieder ideal, um XP zu farmen. Aber ich sag mal, das Main Quest, was The Hub umspannt, ist das Verschwinden dieser Karawanen. Und es gibt da halt die Fargo Traders in Old Town. Und dann kannst du halt, das der Leiter von denen ist der liebe Butch. Und der schickt dich dann los, hier finde mal raus, was mit diesen Karawanen passiert. Das ist halt geschäftsschädigend, weil die Karawanen sind im Prinzip diese Arterien dieser postnuklearen Kaliforniens, die einfach da durchs Land pulsieren und alle Leute versorgen und halt den Handel anregen und überhaupt einen Aufbau da überhaupt ermöglichen. Und da gibt's halt drei ansässige Karawanen in The Hub. Das sind die Fargo Traders, die Crimson Caravan und die Water Merchants. Und da fragst du dich halt so durch, triffst da verschiedenste Charaktere. Und am Ende kommt es dann dabei raus, dass die Spur nach Necropolis führt. Das ist halt so der große Aufhänger. Das ist eine andere Siedlung. Und da sollst du halt herausfinden, was da passiert. Und kommst dann relativ schnell das erste Mal im Spiel auf die Spur der Supermutanten.
Bei The Hub finde ich noch ganz kurz als zusätzliche Ergänzung, ich finde es so krass, weil du hast in jedem Gebäude irgendwas zu entdecken, ne? Bist du da echt viel unterwegs und kannst auch super viel mit Reden und so weiter echt viel machen. Und
wenn du auch das geskillt hast.
Genau, wenn du es geskillt hast. Wenn du natürlich nur wie Hodor da durchgehst, dann halt nicht.
Das war echt eine dumme Idee von mir.
Aber ich glaub, okay.
Das Safe Game wird auch nach dieser Folge ad acta gelegt.
ich finde so, The Hub ist das erste Mal, dieser Ort, haben wir eben auch gesagt, wo du auch mehr Lore über Fallout kriegst. Ne? Also wo du auch, wenn du willst, so richtig tief reingehen kannst in den ganzen Scheiß.
Da triffst du, wie gesagt, Harold zum ersten Mal. Du saugst dir viel Lore raus und das ist im Prinzip so ein bisschen das Fazit von The Hub. Also da kannst du wirklich viel, viel machen und deswegen fangen wir jetzt auch an, nicht mehr ganz so genau auf jedes kleine Quest einzugehen, weil langsam wird's halt dann unübersichtlich und glaube ich auch so ein bisschen träge, wenn wir jetzt hier jedes Nebenquest erklären. Aber tatsächlich kann man in Fallout wirklich trotz des Alters des Spiels wirklich wahnsinnig viele Nebenquests erledigen und sowas, ne?
Ja, das erinnert mich immer an die Neverwinter Nights-Teile damals, die ja auch so, also die kannst du jetzt 100-mal gespielt haben und hast gefühlt immer noch 5 Nebenquests, die du nie gemacht hast.
Absolut, total. Und das ist
es. So ist es hier auch so ein bisschen. Ja. Also nicht ganz in der Fülle, aber schon echt viel. Ja. Aber zum Leveln natürlich super.
Ja. Aber ist natürlich auch Zeitfresser, ne?
Ja, also, richtig. Also das genau, das hängt halt immer ein bisschen davon ab, wie viel möchte ich, wenn ich einfach nur die Main Quest machen, dann ist der Hub auch cool und auch für ein paar Infos, aber du kannst halt dann auch relativ straight durchgehen.
Ja, genau. Und man kann eigentlich als Fazit zu The Hub sagen, dass das so ein Spiegel unserer Welt ist. Ne? Du hast halt, ja klar, im Prinzip blühenden Handel, aber alles halt wirklich mit einer großen, großen Schattenseite. Ne? Also da, wo Geld regiert, gedeiht auch Gier und Ungerechtigkeiten und wirklich ein klares Klassengefälle, das siehst du da auch. Und das ist im Prinzip so die Moral von The Hub und ist ein gutes Sinnbild für Fallout und generell auf unsere Welt auch.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, damit kann man das auch ganz gut abschließen. Und ich würde sagen, wir sind jetzt schon über eine Stunde drinne und würden einfach das Endgame von dem ganzen ersten Teil in die nächste Folge verfrachten und dann unsere Lieblings, Snippets und Ups und Downs des Titels einfach damit ranhängen und das dann in eine Folge tun.
Machen wir.
Oder?
Genauso machen wir es und freut mich ja. Ich hoffe bis hierhin, wir konnten ein bisschen helfen, wir konnten ein bisschen Eindruck vermitteln. Wenn ihr Fragen habt, wenn auch ihr irgendwelche coolen Sachen wie dem Bruder im Hinterzimmer helfen oder das gezündete Dynamit in die Tasche stecken und schon mal scharf machen und so, irgendwas, was dem Dödel Garrett dabei hilft, in den nächsten Fallout-Teilen dann ein bisschen besser durch die Gegend zu rennen, statt 20 Mal zu sterben.
Oh, also haut's in die Kommentare. Fallout 2 ist da auch wirklich ein Knacker, ne? Also da gibt's viele so Situationen, wo du echt denkst, fuck, wie soll ich das denn machen?
Ja, aber das Erste, was ich bei Fallout 2 mache, ist mir die Schnell-Safe-Taste irgendwo auf irgendwas legen, wo ich dauernd draufkomme.
Ja, also Fallout 2 ist auf jeden Fall ein bisschen komfortabler zu spielen, das kann man schon mal sagen. Naja.
Ich freue mich ja auf Fallout 3 dann. Da, das ist dann. Ja. Da bin ich dann zu Hause.
Mehr Komfortzone.
Gut.
Ich hoffe, es hat einen schönen Abend noch. Es hat euch bis hierhin gefallen und wir sehen uns dann in Folge 10 und hoffen dann, da die Staffel abzuschließen. Wenn das auch wieder so lang wird, dann machen wir halt 11 Folgen. Ist es so.
Eine Staffel endet, wann eine Staffel enden möchte.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault. Das ist Nuka Cast, dein Fallout Podcast.